Jo, hallo zusammen zu unserem 151-Podcast. Und ab und zu laden wir hier Menschen ein, die habe ich schon mal persönlich getroffen und der Henners nicht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber so ist es ja irgendwie doof. So können wir das ja nicht machen. Es kann nicht sein, dass nur du den kennst. Da habe ich gesagt, kein Problem, Henners, sei nicht traurig. Den hole ich in den Podcast. Wer jetzt in unserer Bubble ist, wird gesehen haben, dass er neulich bei Rafa, Grüße gehen raus, dem Boxes, auch in Witten war und sie ein gemeinsames Foto gemacht haben, wie ältere Herren das so machen, mit Daumen hoch. Na, mit Daumen hoch haben sie es gemacht, sich fotografiert und haben gezeigt, da bin ich. So, und bevor ich jetzt gleich den Gast nochmals begrüße, sage ich erstmal, hallo Henners, moin, wie geht's dir?
Moin, mir geht's wie immer sehr gut, wenn wir den Podcast aufnehmen, und ich habe natürlich gleich wieder eine Spitze von dir bekommen. Ich weiß, du bist ein Mann von Welt, du kennst die Menschen kennen dich, die Menschen erkennen dich. Von daher bin ich froh, dass ich heute auch mein Netzwerk erweitern kann, und ja, freue mich, dass der Sven da ist. Moin.
Moin. Moin, ich bin der Sven und bin ich war ab 2010 selbstständig im Pokémon-Business, habe damals halt angefangen, solche japanischen Karten nach Deutschland zu holen und diese dann.
Sag
halt
doch mal, es gibt ja viele Leute, die uns hören. Was für eine Karte hast du denn gerade in die Kamera gezeigt, damit jetzt die Leute uns da folgen können?
Das ist die Grand Party Trainer Certification Card mit Arctos, Zapdos und Lavados, mit der Grand Party Schriftzug in der Mitte mit dem Pokéball als Hintergrund. Das ist so eine der Karten, die in vielen alten Magazinen immer gezeigt wird. Die war aber keine Preis- oder keine Trophy-Karte, sondern die wurde dann halt nach 50 zugesehenen Spielen, wurde die dann halt mit vergeben. Ja, das ist keine Trophy-Karte. Normalerweise sammle ich Trophy-Karten, aber damals, 2010, habe ich halt angefangen, solche Karten nach Deutschland bzw. nach Europa zu holen. Und diese dann damals über eBay, Card Market war ja noch, ich glaube, Card Market gab es schon, aber war bei weitem halt noch nicht so ausgebaut, wie es heute ist. Deswegen alles über eBay. Und habe die dann in Deutschland und europaweit dann weiterverkauft, im kleinen Plus.
Okay, also das heißt, wir haben uns ja mal getroffen, da hast du da ja den ewig langen großen Koffer gezeigt, wo, sag ich mal, Schätze drin war. Und ich erinnere mich noch immer an einen Satz von dir, dass du gesagt hast, die heutigen Pop-Reports sind ja eine absolute Katastrophe, das hat ja keine Seltenheit, ich sammle ja Pokémon-Karten, die selten sind. Jetzt konntest du ja schon gar nicht mehr an dich halten und hast ja schon direkt gesagt, hier, guck mal, da habe ich was ganz Seltenes. Henners, kurz die Frage an dich. Was ist die seltenste Karte, die du besitzt? Im Pop, so über den Kopf, so wenn du jetzt so denkst, okay. Ich brauche gar nicht beantworten, weil ich habe ja nur Modern Cards. Insofern ist das nicht relevant.
Also es sind wahrscheinlich ist es bei mir eine Skyridge-Karte. Könnte mir vorstellen, dass es entweder das Glurak oder das Gengar ist. Ich habe die Pop Reports nicht im Kopf, würde aber sagen, die Gengar ist seltener auf Deutsch. Das dürfte auch die seltenste sein, die ich habe. Aber einfach nur, weil das Set an und für sich ja schon shortprinted ist. Aber ich habe keinerlei Trophy-Karten oder ähnliches.
Ich rede einfach mal rein. Und zwar bin ich dann halt einer, der auf Seltenheit bei Pokémon-Karten, also das sind halt Stückzahlen, wo es Druckauflagen von gibt. Davon gibt es dann halt weltweit 200 und ein paar Stück von der Pikachu-Karte Mega Tokyo Battle. Davon gibt es halt 960 Stück gesamt nur. Also mehr wurden gar nicht gedruckt. Ja, also deswegen kann ein Pop-Report halt bei den Karten auch nicht weit höher sein. Wenn die dann halt bei CGC, bei Beckett oder BGS halt graden lassen haben, ist der PSA-Pop-Report natürlich niedriger. Aber das sind halt Karten, wo man wirklich sagen kann, das ist selten. Das andere ist halt selten zu ziehen. Ich bin weniger für die Set-Karten. Wenn man jetzt hier so eine Skyridge-Glura-Karte hat, das ist halt keine seltene Karte in meiner Meinung nach, da ich auch mit anderen Sammlern zu tun habe, die sehr viel seltenere Karten haben, wovon es weltweit nur 30, 40 Stück überhaupt gibt. Und das ist halt der Unterschied von Seltenheit und Seltenheit in Pokémon.
Wann ist denn eine Karte für dich selten?
Also sobald es Druckauflagen gibt, wie das chinesische Goldini, ist jetzt ja auch vor, glaube ich, 2-3 Monaten rausgekommen, das ist auch eine Druckauflage von 10.000 Stück. Hört sich jetzt viel an, ist jetzt auch nur ein Goldini, ist jetzt keine besondere Karte. Aber da kann man ja sagen, dass das eine seltenere Karte ist. Das ist immer der Unterschied. Und der Pop-Report, wie auch in ein paar Posts, auch bei mir auf Instagram, Single Card Showdown 1, sind dann halt auch die Slabs immer wieder aufgebrochen und wieder neu eingesendet worden. Also das verfälscht natürlich dann halt die Zahlen im Pop-Report. Ja, eine 10 wird wahrscheinlich nicht aufgebrochen, aber die 7, 8er, 9er. Und deswegen sind halt oftmals sehr viel höhere Stückzahlen, beziehungsweise die stehen dann da, aber diese Karten existieren halt gar nicht. Eine Pop 1, ich habe auch ein paar Pop 1 Karten, aber das ist halt auf die Sprache bezogen und auf den Zustand der jeweiligen Setkarte. Und deswegen, also viele verstehen diesen Unterschied halt noch nicht. Ein Pop 1 heißt nicht, dass es eine teure Karte ist.
Ja, was ist denn deine seltenste Karte? Wenn wir schon gleich, wir sind ja schon mittendrin in deiner Sammlung, also von daher.
Also meine seltenste Karte ist halt die Victory Ring von 2003, 2004. Kann man die sehen? So. Das ist, davon gibt's 200 und ein paar Stück weltweit nur von diesen Karten und in einer 10 ist die natürlich noch sehr viel seltener. Der Nachdruck, also die Karte hier von 2000, ich meine, das war 2005, da ist das Pikachu in holographisch mit drauf. Die ist um einiges teurer noch als diese Karte hier. Aber früher, wir als Sammler, wir haben uns halt andere Karten hier nach Deutschland geholt, beziehungsweise ich. Das ist halt auch, das ist jetzt nur eine 6, weil damals ging es uns gar nicht so um den Zustand der Karte, sondern einfach nur das Aussehen der Karte. Aber Seltenheit der Karten ist halt in meinen Augen immer halt nochmal etwas anderes. Das sind Trophy-Karten. Ich versuche, dass das nicht allzu viel spiegelt. Das ist jetzt.
Der Nachteil am Podcast ist, dass einige Leute dich nur hören. Das heißt, wir müssen jetzt ganz langsam von vorne mal durchgehen. Also, wir gucken jetzt erstmal den Ring an. So, den Ring habe ich gerade erkannt. Der sieht aus wie Herr der Ringe. So,
genau.
Das ist schon mal eine Karte in einer PSA 10. So, diese Karte, so, jetzt haben wir, reden wir immer seltene und seltene, habe ich verstanden. Wie oft gibt es diese Karte, diesen Ring?
Diese gibt es, ich weiß nicht, die genaue Zahl, also bei den einen steht 193, bei dem anderen steht 260, auf jeden Fall keine 300 Mal diese Karte. Dass diese überhaupt, die ist keine 300 Mal gedruckt worden.
Wo habe ich die gekriegt?
Die hast du damals halt nach verschiedenen Spielen, nach einem Trading Card Game, konntest du die bekommen, wenn du ein Gewinner warst von gewissen Gruppen. Hier steht jetzt natürlich alles auf Japanisch drauf, das kann ich jetzt überhaupt nicht vorlesen.
Das heißt, ich habe die in Japan gekriegt.
Genau, in Japan. Wenn du dann halt das und das Spiel bei dem und dem Event dann gewonnen hast, dann wurde dir nachher diese Karte, dieser Victory Ring, ausgehändigt.
Das heißt, ich habe eine Trophy-Karte, ist eine Karte, die ich bekommen habe, nachdem ich ein Spiel mit irgendeiner Platzierung oder Teilnahme bekommen habe, richtig?
Genau, eine Trophäenkarte, eine Trophäenkarte nach einem Gewinn eines Spieles, genau, oder nach einem kompletten Event. Das ist ja nicht nur auf ein Spiel bezogen, sondern das sind ja jeweils mehrere Spiele, wo dann immer der Gewinner gegen den anderen Gewinner spielt, bis dann halt diese Pyramide dann bis nach oben dann halt bis es dann halt einen Gewinner davon gibt.
Und aber wenn es nur einen Gewinner gibt, warum dann 193 Karten?
Weil das halt alles verschiedene Events waren in gewissen Regionen. Ja, Japan ist ja ein bisschen größer, da gibt es hier und da ein paar größere Städte und dann sind in jeweiligen Städten sind diese Events gewesen, sodass nicht alle dann halt in eine Stadt, zum Beispiel nach Tokio, fahren mussten, sondern in Osaka, in Tokio und in den anderen Städten.
Dann hat es also wahrscheinlich so um die 193 Turniere gegeben und dann hat der Gewinner jedes Mal so eine Karte dann bekommen.
Genau, so in etwa. Also das ist auch das, was man bei Bulbapedia nachlesen kann. Und weitere genauere Informationen gibt es so darüber halt nicht.
So, dann, wir müssen hier ein bisschen Grundlagenforschung machen, weil wir sagen ja, wir richten uns hier ja an Anfänger. Bulbapedia ist was?
Das ist sowas wie Wikipedia, nur halt für Pokémon allgemein oder auch für die Trading Card Games, dass du halt die Karten, Hintergründe vom Release, von Erscheinungen, alles Mögliche dann halt darüber recherchieren kannst. Das ist aber größtenteils halt alles auf Englisch, kannst du dir mit Google auf dem Handy oder auf dem Laptop kannst du es übersetzen lassen, aber trotzdem sind da halt immer noch sehr, sehr viele Fehler drin. Also man kann nicht hundertprozentig danach gehen. ChatGPT greift auch öfters darauf zu, aber trotzdem ist das halt nicht immer ein richtiges Ergebnis, was auch ChatGPT danach herauswirft. Ja, das ist halt nicht so einfach. Es gibt noch ein paar andere Seiten. Elite-Forum, also wie Elite vor, wie 4. Da kann man sehr viele Informationen rausbekommen. Das ist von SM Pratt und von verschiedenen anderen YouTubern aus Amerika, dass die dann halt auch damals dann halt schon angefangen haben zu recherchieren, wie viele Informationen gibt es über die oder zu den jeweiligen Karten. Und die haben oder die tauschen sich in diesem Forum dann halt aus. Und da kann man halt sehr, sehr viel raus lernen. Das ist das, womit ich damals angefangen habe. Wurde dann natürlich 2010, 2011 da direkt zerrissen. Mein Englisch war jetzt nicht das Beste, ist immer noch nicht das Beste. Aber halt auch, weil ich halt nicht mich damit nicht auskannte. Und wenn man halt neu in etwas ist, dann kann man sich nicht auskennen. Und wenn man sich direkt mit spezielleren Trophy-Karten, Gewinnerkarten auseinandersetzt, da kann man nicht alle Informationen direkt bekommen wie heute. Ja, also heute gibt es halt weitaus mehr Seiten, wo man Informationen rüber bekommen kann. Die gab es damals halt nicht so. Ist ein Unterschied.
Finde ich total spannend. Also auch, dass es jetzt so 193 von dieser Turnierserie gibt, weil ich glaube, heutzutage in der Weltmeisterschaft ist es doch so, es gibt doch eine Karte für den Weltmeister, wo wirklich nochmal als Stamp irgendwie World Champion drauf ist. Wäre das für dich auch sozusagen dann eine, die es nur einmal auf der Welt gibt, oder sagst du, Stempel ist dir wiederum dann gar nicht so wichtig?
Das wäre natürlich das Beste vom Besten, aber da besprechen wir dann halt von einem fünfstelligen Betrag, wo diese Karten halt preislich liegen. Und da ich nur Maler und Lackierer bin, jetzt wieder in Deutschland bin, ist das preislich ein bisschen schwierig, dass man halt so eine große Summe in eine einzelne Karte steckt.
Die Ringkarte, die wir gerade gesehen haben mit dem Trophy Ring, so nenne ich sie jetzt, die Karte hat dann jemand ja gewonnen und der verkauft die dann beispielsweise über eBay. So, und da musst du ja irgendwann auf die Idee gekommen sein, Mensch, die kaufe ich jetzt. Wie kam das?
Es gab im Elite-Forum ein paar Informationen. 2017 hatte ich die erste von dieser Karte gekauft. Und später
kommt man auf die Idee, die Karte zu kaufen?
Im Elite-Forum wurde dann halt darüber geschrieben, wie selten diese Karte ist. Und dann bekommst du halt diese Karte. Da ist noch so ein Papierblättchen hinter für den Gewinner von dem und dem Turnier. Mit Name und so weiter. Steht alles auf diesem Zettel mit drauf. Und dann wurde darüber geschrieben, wie selten diese Karte eigentlich ist. Und dass diese Karte damals nur 195 Dollar gekostet hat. So, für 195 Dollar konnte man diese Karte dann halt kaufen. Das ist fast mit der günstiger als die Stückzahlen überhaupt auf der Welt gibt. Und diese Karte wurde dann halt immer wieder von verschiedenen YouTubern auf ganz kleinen Kanälen aufgegriffen. Und dann habe ich bei eBay mal recherchiert, geschaut, was kostet mich die Karte nach Deutschland zu holen. Und dann warst du dann nachher bei der Karte bei um die 260 Euro circa oder 250, dass ich die nach Deutschland bekomme. Was für mich dann halt klar war, die wird sofort bestellt. Hatte ich mir bestellt, musste dann halt damals noch nach Oberkassel, also ich wohne hier in Niederkassel, nach Oberkassel zum Hauptzollamt, wo die dann halt natürlich keine Ahnung davon hatten, was das für ein Stück ist und wegen Zoll und wegen Steuern und wegen ganzen Kosten. Musste das dann halt alles ausgedruckt mitbringen. Damals konnte man ja nicht mit dem Handy hingehen. Das musste alles ausgedruckt auf dem Zettel haben, alles nachgewiesen haben. So dass die dann überhaupt verstehen konnten, worum es jetzt da geht. Und das muss ich denen halt erklären. Die waren alle dann am Lächeln. Was ist das denn für ein kleines Kind? Sammelt Pokémon-Karten für so eine hohe Summe? Ja, da war ein bisschen Gelächter da im Hauptzollamt. Und dann hatte ich meine Karte endlich. Großer Aufwand für so eine kleine Karte.
Ich kann dir sagen, die wissen es immer noch nicht. Also ich fahre ja auch so einmal im Jahr muss ich ja auch hin, weil ich mir wieder irgendeine Lieferung aus Amerika dann zukommen lasse. Und ich habe auch, also ich habe jedes Mal denselben Warenwert, aber ich habe jedes Mal einen anderen Betrag an Zollausgaben oder Einfuhrausgaben, den ich zahlen muss. Also so wirklich, wirklich habe ich das Gefühl nicht, dass die da genau wissen, was da dahinter steckt.
Ja, ich weiß auch nicht, wie genau das dann zusammengerechnet wird. Ist auf jeden Fall auch noch, wie du dann bezahlst, wenn du über PayPal bezahlst, 2010 konntest du halt auch, musste ich ja PayPal sehr umständlich beantragen bei der Bank. Und das war halt noch kein normales Zahlungsmittel wie heute. Und der Umrechnungsfaktor in Yen, der war halt ein ganz, ganz schlechter oder auch in Dollar. Du hast immer eine viel höhere Summe gehabt, anstatt den durchschnittlichen, wie nennt man das, kann man gerade einer helfen, wie nennt man das, von Euro auf Dollar?
Wechselkurs.
Genau, Wechselkurs. Da hast du immer einen sehr, sehr schlechten Wechselkurs und das macht dann halt immer noch mal nachher auch noch mehr an Steuern aus. Du hast einfach einen schlechten Wechselkurs, bezahlst mehr und bezahlst nachher auch dem verhältnismäßig auch noch etwas mehr an Steuern. Was dann halt bei so kleinen Summen noch geht, aber wenn du dann Karten für 1.000 bis 5.000 Euro kaufst, ist das halt doch schon ein bisschen was mehr.
Nochmal ein vorher. Ich möchte eigentlich nochmal die Frage hinaus. Du musst ja, bevor du in dieses Elite-Forum reingeguckt hast, musst du dir immer Gedanken gemacht haben, ich interessiere mich jetzt für seltene Pokémon-Karten. Wie kommt man darauf?
Also das hat das Elite-Forum, das gibt es schon sehr viel länger. Seit Anfang an, ich hatte damals bei meinen Eltern meine alte Sammlung gefunden, 2009 oder so rum war das. Und dann hatte ich dann halt irgendwann Elite-Forum gefunden und dann über die Kartenwert und dann hatte ich mit verschiedenen Leuten da privat geschrieben. Und dann bin ich auf verschiedene Beiträge gegangen und dann kamen diese ganzen Trophy-Karten und dass die immer noch alle so günstig wären. Und das, ich wollte schon immer nach Japan, ich war bis jetzt noch nicht in Japan.
Aha.
Aber das hat sowas irgendwie für mich, diese Karte wurde nur an einem gewissen Standort in Japan einmalig, beziehungsweise ein paar Mal halt herausgegeben. Aber diese Karte ist halt, kommt halt aus Japan. Das ist das Originale für mich. Die ganzen deutschen, englischen, französischen Karten, das ist halt für mich nicht wirklich so als Sammler so interessant. Für mich sind am interessantesten die japanischen. Teilweise auch chinesische Karten, aber ist ja erst ein neueres Ding jetzt. Ja, hauptsächlich bei mir komplett japanisch.
Wie sah denn deine Sammlung 2009 aus? Also bevor du diese Trophy-Karten für dich entdeckt hast, hast du ja, also ich glaube, du hast ja als Kind, Jugendlicher schon gesammelt gehabt, dann auch eine Zeit lang raus aus dem Hobby und dann 2009, 2010 ja durch diesen Kellerfund, wie es ja immer so schön heißt, dann wieder zurück. Wie sah denn die Sammlung aus, die du da wiedergefunden hast?
Ja, also die ich damals wiedergefunden habe, das war, ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, Pikachu World Kollektion mit dem goldenen Schwanz von 2000 aus Sydney, Australien. Kann man das auf der einen Seite sehen? Die hat da so einen kleinen Stamp auf der Seite. Davon gibt's halt 9 verschiedene Karten in 9 verschiedenen Sprachen. Das war damals schon eine in meiner Sammlung und das hat mich dann halt tiefer graben lassen und noch tiefer graben lassen, bis ich dann halt nachher auf diese noch spezielleren, nur in Japan erhältlichen Trophy-Karten gekommen bin.
Du hattest als Kind schon japanische Karten gesammelt?
Als Kind hatte ich schon, genau, ich bin hier, also in der Nähe von mir ist Bonn, das ist der Bonner Comicladen, da war ich dann früher immer nach der Schule und die hatten dann auch, ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war. Ich war auf jeden Fall schon auf dem Koyobo, also auf der Schule in Bonn. Und bin dann halt nachmittags dann halt nach Hause gefahren. Über die Innenstadt, im Bonner Comicladen, war ja gerade das Jahr 2000, 2001, ich weiß nicht genau das Jahr. Auf jeden Fall gab es damals dann schon Entei, Suikun und so weiter, aus dem ersten Neo-Set. Die gab es damals schon im Bonner Comicladen. Dann für einen kleinen Betrag, 10 Mark oder was es damals war, ich weiß nicht genau den genauen Betrag, war auf jeden Fall noch D-Mark. Und das waren halt für mich dann schon Karten, wo relativ direkt mein Fokus drauf gefallen ist. Das war viel interessanter als deutsche Base-Set-Karten oder das war ja auch Team Rocket, wo das gerade rausgekommen ist. Das ist halt, zu damaligen Zeiten hat mich das Japanische schon so angezogen, ich weiß nicht wie, warum. Auf jeden Fall war das immer das für mich das Originale. Und Deutsch, Englisch, also Deutsch finde ich so, brauche ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Wie das Glurak auf Skyridge ist das auf Deutsch. Das sehe ich auch zu, dass das halt in nächster Zeit, also in nächster Zeit mache ich meine Shops auf, dass das dann halt auch dann in nächster Zeit mit rausgeht, ist gutes Geld. Aber für mich, für meine private Sammlung sind solche Karten halt nichts. Jeder ist anders, jeder ist unterschiedlich, das weiß ich. Die einen wollen es lesen, die einen wollen damit spielen, das ist alles unterschiedlich. Ne? Der einen ist der Zustand wichtig, einen ist es wichtig, dass das halt gegradet ist in der Slab, dann ist es noch wichtig, wovon das gegradet worden ist. Es sind alles verschiedene Hintergründe, nur bei mir ist Japanisch und dann halt am liebsten auch damals schon gegradet. Und so bin ich dann halt durchs Elite-Forum bin ich dann halt darauf gekommen, dass ich dann halt dabei geblieben bin. Und seitdem bin ich halt immer dabei gewesen.
Also ich finde das total verrückt, dass du damals schon so mit japanischen Karten in Berührung gekommen bist. Also für mich gab es wirklich 99% deutsche Karten. Und ich war schon, also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, in welcher Klasse ich war, aber ich habe am Schulhof dann mal eine englische Karte zum Tausch bekommen und das war für mich schon das Größte. Also wo ich gesagt habe, das ist jetzt nichts Deutsches, sondern was Englisches, das war damals schon für mich so eine komplett andere Welt. Und da war zumindest in meiner Bubble nicht mal im Ansatz an japanische Karten zu denken. Also finde ich total spannend.
Und das ist halt auch diese ganzen anderen Trophy-Karten. Da müssen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. Das sind halt
Wir gehen gleich genau drauf ein. Wir wollen nur erstmal verstehen, bevor wir Karten gucken. Wir wollen erstmal verstehen. So, also es ist ja erstmal eine unheimlich krasse, heiße Geschichte. Also es ist ja nach dem Motto, du bist da Anfang der 2000er in irgendeinem Comicladen in Bonn gelaufen und die hatten japanische Ware. Also das muss man sich ja alleine schon mal vorstellen. Also ich hätte es ja jetzt verstanden, wenn du in Düsseldorf in der japanischen Straße im Kiosk gewesen wärst und die hätten japanische Geschichten gehabt. Aber es war Bonn. Okay. So, also eins, was bei mir bei Bonn einfällt, ist eigentlich immer so nach dem Motto, es ist, glaube ich, genauso groß wie der Zentralfriedhof von Chicago, nur 1000-mal toter. So, das ist für mich Bonn.
Jetzt muss ich mich wieder entschuldigen, ja, ich weiß das schon, ne?
Grüße
ist wieder
gehen
same
raus,
Story.
Okay, dann bist du da als, sag ich mal, jugendlicher, junger Mann, bist du da rein und hast dann diese Karten gekauft. Dann hast du gedacht, ey, geil, damit beschäftige ich mich und bist damals so in Foren gegangen, so Zeitalter von ICQ und solche Sachen. Wir reden so MSN und so über diese Zeit reden wir und hast dich schon hart mit Sammelleidenschaft beschäftigt. Und dann ist dir aufgefallen, ey, warte mal. Also das ist ja so, ich kann es ja noch enger machen, noch nischiger. Ich kann ja jetzt nicht nur japanische Karten sammeln, was für den Händlers ja mindblowing gewesen wäre, weil er hat ja Englisch als mindblowing. Da hast du dann gesagt, geil, pass auf, da gucke ich nochmal, ob es nicht noch was Selteneres gibt, Trophy-Karten. So, und jetzt wieder zurück zu dieser Ringkarte. Die hast du dann damals importiert. Und ich sag mal so, für mich wäre eine Sammlung 260 Euro für eine Pokémon-Karte zu der damaligen Zeit abstrus viel Geld gewesen. Wie kam es, dass du gesagt hast, Alter, ich leg das Geld auf den Tisch dafür?
Das war relativ klar bei mir. Die hatten da über diese Karte geschrieben, damals war das ja auch schon bei PSA gegradet. PSA gibt es ja schon ein paar Jahre länger. Und da war für mich klar, dass ich das Geld dafür hinlege. Das war 100% klar. Ich habe bei eBay aufgerufen, habe einen Kartennamen eingegeben, ich sehe die Karte und direkt gekauft. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken.
Dann kam die Karte, ne? Dann hast du sie gehabt und hast du gesagt, geil, was ist die Karte heute wert? Wenn man die verkaufen könnte.
Es gibt verschiedene Angebote. Bei Card Market ist halt relativ ich weiß nicht mehr, wie der Verkäufer heißt. Der hat die, glaube ich, für 8.000 hat er die gelistet. Die geht aber bei eBay seltener über den Tisch, über einen Ladentisch. Die meisten letzten Verkäufe in einer 10 gingen für 3.000 bis 4.000 Euro. Halt über die Ladentheke, sag ich mal. Ne? Ist halt schon ein gewisser Preis, was die Karte heute mehr kostet. Jetzt gibt's halt auch nicht wirklich viele Sammler. Da ist auch kein Pokémon drauf. Da kann man jetzt nur den V drauf erkennen. Also ihr könnt da selbst auch mal nach der Karte schauen, weil die Kamera ist, wie ich selbst sehe, von Mediamarkt-Empfehlung auch nicht die beste. Da ist nur ein V drauf, das ist Non-Holo. Also das ist eine einfache Papierkarte, wo man weiß, dass es dann halt davon eine geringe Druckauflage gibt. Da ist an der Karte ist nichts Besonderes, kein Pokémon drauf. Sieht aus wie von der Herr der Ringe halt.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, eine sehr seltene Karte und deswegen auch sehr sammelbar, aber so rein optisch, also für Andreas ja sowieso nicht, weil der nur Full-Out-Karten steht, hat die jetzt gar nicht so viel Hübsches.
Hennas, na, bitte guckt euch nochmal die letzte Folge von 515 an, die am Donnerstag rausgekommen ist und dann könnt ihr mal sehen, ob es wirklich wahr ist, was der Hennas hier einfach so behauptet. Ist es nämlich nicht, aber das nur nebenbei. So bin ich zu dir, du zu mir. Haben wir das wieder festgestellt. Aber ja, bitte fahre fort, Hennas.
Ich war ja schon am Ende. Also hättest du mir zugehört,
ja, ich habe
wüsstest
vergessen,
du
was
das
du gesagt
natürlich
hast.
Auch. Ich habe ja nur gesagt, die Karte hat jetzt gar nicht so viel Hübsches. Das war eigentlich so mein Fazit, was ich habe. Also die Seltenheit, das kann ich verstehen, aber so fürs optische Auge, meins wäre es jetzt nicht.
Aber nice. Trophy Card selten sowieso. Und jetzt kommt der große Moment. Sven, wir wollen ja deine Sammlung sehen. So ist es ja nicht. So, aber jetzt dramatisch. Du hattest vorhin gerade noch eine Pikachu-Karte. Auch total rare, total krass, total anders. Magst du die jetzt nochmal zeigen und auch wieder über die Seltenheit reden und was da so los ist?
Das ist überhaupt keine seltene Karte. Die ist nicht wirklich selten. Ich muss nochmal gerade gucken, ob ich die andere Version noch habe. Die gibt's einmal, die Zuhörer, weiß ich jetzt nicht, wie man das macht. Die hat einmal einen Goldstamp von 2006 auf der einen Karte mit drauf. Und dann gibt's die noch ohne diesen Stamp. Die Pikachu und die Medaille ist holographisch und hier ist halt der Text noch holographisch. Hier ist halt Pikachu und der Coin holographisch. Diese Karten sind nicht selten. Damals habe ich dann halt auch schon japanische Displays aus Japan importiert, auch in größeren Stückzahlen. Und diese Karten habe ich oftmals auch gratis, einfach weil ich bestellt habe, gratis mit dazu bekommen. Das sind keine
seltenen. Das ist jetzt keine Trophy Card.
Das sind die, wie diese Play-Promos, die gibt's ja hier auch in den Local Stores, wo du dann halt nachher dann halt mit einem kleinen Stamp drauf bekommst und die wurden dann halt damals in Japan ausgeteilt. Die mit dem goldenen Stamp, mit dem 2006 Aufschrift, ist ein bisschen seltener, aber das sind trotzdem nicht seltene Karten, wo man sagt, die sind selten.
Das heißt, wir haben da jetzt also auch noch Karten. Jetzt hast du uns noch eine Karte gerade eben nochmal mit nach der Ringkarte, nach der Trophy Card, auch nochmal in die Kamera gehalten, wo wir ein Pikachu gesehen haben. Das habe ich nur ganz kurz gesehen, habe ich dich abgewürgt. Welches war das denn?
Warte mal, einmal andersrum sortieren.
Ja, so ist es, wenn man Sammler ist. Da ja, hast du halt.
Ich habe hier den ganzen Tisch vollgelegt. Ich wusste nämlich nicht, welche Fragen kommen. Also es gibt hier alles verschiedene von diesen Karten aus verschiedenen Jahrgängen. Die bekommt man auch immer noch zu guten Preisen, auch bei Card Market, falls das überhaupt jemand interessiert. Da sind halt Pikachus mit drauf. Und wenn man ein Spezies-Sammler ist, dann kann man halt nach diesen Karten immer noch schauen. Die sind immer noch für einen relativ günstigen Preis, ich weiß den Preis gerade nicht, immer noch zu haben. Obwohl diese Karten dann halt dementsprechend auch schon alt sind. Also die Karte ist jetzt, nächstes Jahr ist diese Karte auch schon 20 Jahre alt, also die ist von 2006. Und es wurde halt nur auf japanischen Events halt verteilt. Das ist für mich dieser Punkt. Also es gab es nur bei einem speziellen Event in einem speziellen Land. Und das ist für mich etwas, wonach ich suche. Und das ist auch bei mir der Hintergrund bei den ganzen Pokémon-Karten, wie beim Pokémon-Spiel, ne, beim Gameboy-Spiel. Du bist halt durchs Gras gelaufen, hast was Neues entdeckt, wolltest was Neues haben. Und selbst jetzt, ich nach jetzt knapp 15 Jahren, fast durchgehend im Pokémon-Hobby, also im Trading-Card-Hobby, finde ich immer noch Karten, die ich noch nie gesehen habe. Ja? Und das macht für mich immer diesen Reiz aus. Ich sehe neue Karten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Darf ich weitere Karten zeigen?
Ja, das jetzt machen. Mach was willst, du musst es nur ein bisschen mit kommentieren. Also wichtig wäre immer, was für eine Karte sehen wir? Zum Beispiel, ist es eine Trophy-Karte? Ist es eine dazugegebene Karte? Ist es eine Karte, die habt ihr noch nie gesehen, weil es gar keine Pokémon-Karte ist? Oder was auch immer. Nur, dass wir so ein bisschen folgen können, um was es gerade geht. Also, wir sehen jetzt eine neue Karte. Sehr gut.
Ja, das ist jetzt eine Reverse-Karte. Also der Hintergrund ist holographisch. Das ist eine Palace-Welt-Karte. Die ist jetzt aus dem Jahre 2012 aus Japan. Die wurde halt auch nur bei gewissen Events mit vergeben. Da sieht man das schöne Holo-Foil auf der gesamten Karte. Das ist der Gürtel mit dem Pokéball, mit den Energiesymbolen außenrum. Ist komplett auf Japanisch. Ich habe keine Ahnung, was man spielerisch mit dieser Karte machen kann. Und das ist jetzt auch in der PSA 10. Ist ein bisschen was teurer, aber trotzdem sind wir da halt noch im dreistelligen Bereich. Und das sind halt meine Karten. Das nächste Palace Book, das ist aus dem Jahr 2014. Ich weiß gerade nicht, hier unten steht das in Gold nochmal was mit drauf. Auch wieder Reverse. Der Hintergrund ist halt so ein wie ein Spiegel in der Art, ohne großes Funkeln. Aus dem Jahre 2014, hatte ich gerade gesagt. Das ist ein XY-Promo. Und was diese Promos auch haben, das sind unnummerierte Promokarten. Ja, also du kannst dabei nicht mal einfach bei Card Market nach der Karte suchen, weil da steht nur XYP unten in der Ecke. Und das heißt, du müsstest dann halt auch komplett Card Market, also XYPR ist ja eigentlich für die deutschen Promos. Und die findest du halt nur, wenn du auf Älteste gibst oder XY-Promos. Beziehungsweise auf Japanisch dann halt. Da kannst du ja auch extra nach Japanischen suchen und dann musst du da halt den kompletten Weg durchscrollen. Da es bei japanischen Karten aber nicht so viele Interessenten gibt, gibt es da halt immer auch noch günstige, auch jetzt heute, was haben wir heute, 11.11., gibt es die auch heute immer noch relativ günstig zu kaufen. Sind halt speziellere Karten. Es ist nicht das Einzige, was ich sammle, aber größtenteils. Ich habe sehr viel, sehr große Pikachu-Sammlung noch. Machen gerade erstmal nochmal weiter. Das ist Gym Medal. Das ist dann halt auch, wo dann bei kleinen Events diese Karte mit vergeben worden ist. Auch Reverse Foil mit einer Medaille, mit einer Goldmedaille als Hintergrund. Das ist jetzt auch in einer PSA 10. Und bei der ist das ebenfalls, dass halt nur XYP unten in der Ecke steht. Ist halt nicht so einfach zu finden, wenn man nicht weiß, dass die überhaupt existiert. Jetzt mittlerweile gibt's halt Card Market, wo man halt schon danach suchen kann, beziehungsweise dann halt, weiß ich nicht, wie viel Vorschläge bekommt bei japanischen Promokarten. Aber früher hattest du die Möglichkeit gar nicht, weil Card Market war noch gar nicht so ausgebaut. Über Card Market ging früher nur Magic, irgendwann dann Yu-Gi-Oh! Und Pokémon, aber ist eine andere Geschichte. Ist auf jeden Fall, Card Market ist nicht der beste Ort, damals Pokémon-Karten zu kaufen. Das war halt alles über eBay. Und über eBay, das war dann ja halt auch oben die Beschreibung der Karten, die war halt alles auf Japanisch. Die haben nicht nur eBay, die haben auch andere Sachen da in Japan über verschiedene Foren. Und ich habe nachher von japanischen Händlern Displays gekauft und hatte diese dann gefragt, was gibt es denn für japanische Karten? Trophy-Karten, irgendwie solche Karten. Und die hatten mir eine große Auswahl davon geschickt. Und ich mit meiner deutschen Tastatur konnte diese Karte halt gar nicht finden. Weil du kannst halt keine japanischen Schriftzeichen oben da bei eBay angeben. Oder Yahoo oder wie die Seite von denen da heißt, wo du dann halt auch diese ganzen Karten kaufen kannst. Ist ein großer, großer Unterschied zu heute. Damals war das halt wirklich sehr kompliziert und man wusste gar nicht, welche Karten überhaupt existieren. Ja, das ist nicht, dass man sagt, hier kannst du jetzt Gym Medal eingeben, da kam dann nichts. Dann kamen da kamen dann englische Karten und keine japanischen Karten. Englisch, Deutsch, ne, mit unserer Tastatur kannst du alles suchen, nur damals die japanischen. Du wusstest nicht, was existiert und du wusstest auch gar nicht, wie du diese suchst. Und deswegen halt durch die japanischen Händler, worüber ich Displays und verschiedene Einzelkarten gekauft habe. Die hatten mir dann diese Karten rausgesucht und bei der nächsten Bestellung mitgegeben.
Ich finde das ja völlig, völlig wild. Also völlig unnachvollziehbar und völlig wild. Also das bedeutet nicht nur, dass es jetzt schon extrem schwierig wäre, an diese Karten ranzukommen. Es war damals noch schwieriger. Was war deine Motivation, dein Gedanke, was ging in deinem Kopf vor, das dann trotzdem zu machen, mit einem 56K-Modem sich da einzuwählen? Weil das muss ja die Zeit gewesen sein, wo ich jetzt noch nicht auf Japanisch was eingehe.
Das war jetzt 2010, wovon ich gerade rede. 2010, 2011.
Okay, mit einem ISDN-Modem oder DSL?
ich weiß, also, wir hatten einen Laptop. Und da ist an der Seite noch so eine Karte reingesteckt.
Genau. Und jetzt, warum? Also, was hat dich denn, dann hast du dich mit anderen Leuten darüber unterhalten können? Also, Menschen in deinem Umfeld, mit denen du dich darüber unterhalten konntest?
Im direkten menschlichen Umkreis, Personentreffen, gab es keinen. Das war halt alles über dieses Elite-Forum, worüber dann, da sind auch ein paar Deutsche drin, mit denen kann man dann natürlich auf Deutsch schreiben. Aber das Größte habe ich dann halt darüber erfahren und das hat mich irgendwie so angefixt, dass ich diese gewissen Karten irgendwie haben musste. Das war bei mir, die haben über die Karte geschrieben, die haben ein paar Informationen darüber veröffentlicht, beziehungsweise dazu geschrieben. Und bei mir war klar, die Karte, das nächste, ich kaufe mir nichts, ich muss diese Karte jetzt haben. Sofort. Und auch kein Wenn und Aber, der Preis, der war relativ schnuppe, also war dann halt egal, war nicht bei weitem halt nicht so preisig wie heute, ne? Aber trotzdem für die damaligen Verhältnisse waren das halt teilweise ein paar teurere Karten. Damals eine PSA 10 Karte, eine Glurak Karte, die ging halt für 50-60 €. Das ist halt Verhältnis zu heute, ist ein riesengroßer. Das war halt früher auch niemals als Anlage gedacht oder als Spekulationspaket, sag ich mal. Heute ist das ja, man kauft eine Karte und hofft auf den nächsten großen Wertzuwachs oder dass der nächste große YouTuber darüber was schreibt oder postet oder ein Video darüber macht, dass die Karte dann weiter an Popularität gewinnt und dass diese Karte dann, ich kaufe die Karte heute, morgen macht er ein Video, übermorgen verkaufe ich die fürs Doppelte. Damals hast du die Karte darüber was gelesen und bei mir war einfach im Kopf klar, ich muss diese Karte haben, für mich, für nichts anderes. Es ging niemals um, ich will später damit Geld verdienen oder sonstiges. Als Sven's Collectibles, also meine Shops, die hieß, oder damals halt auch bei eBay Shops, hatte ich dann natürlich auch teilweise diese Karten mit angeboten für 5-6 Euro pro Karte, wo die ich dann kostenlos mit dazu bekommen habe, was für mich dann halt dann schon ein Gewinn war. Ja, war verhältnismäßig zu heute ist das natürlich nichts. Aber zur damaligen Zeit hat halt auch ein Display, du hast es aus Japan bestellt mit diesen komplizierten Versandkosten, da hat das knapp 35 Euro gekostet. Davon waren 21, 22 Euro Versand und der Rest war der Displaypreis. Dann hast du oftmals halt noch ein paar Promo-Packs dazu bekommen, ein paar lose Booster. Das waren damals ganz, ganz andere Zeiten. Das ist nichts davon mit heute vergleichbar.
Jetzt will ich nochmal auf das Elite-Forum eingehen. Und du sammelst ja super seltene Karten und da sind anscheinend auch ganz, ganz viele Menschen unterwegs, die ähnlichen Sammelstil haben oder zumindest über seltene Karten schreiben. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn ich da mit drin wäre in dem Forum, dann ist ja da, glaube ich, sehr hoher Konkurrenzkampf um gerade so niedrige Auflagen bei Karten. Wie ist das denn da? Also ist das eher eine hilfsbereite Community oder geht es da wirklich drum, ja, es gibt nur eine Handvoll irgendwie von den Karten. Ja, jetzt geht auch richtig Konkurrenz los.
Da ist das irgendwo eine Art von Konkurrenz, aber trotzdem, wenn du eine Karte postest, wie bei Instagram heutzutage ja auch, jeder schreibt super Karte, coole Karte, der eine gönnt dem einen, der andere gönnt dem nicht. Und das ist dann, die helfen dir auch, oder teilweise helfen die dir auch, an gewisse Karten ranzukommen, geben mir dann Kontakte, worüber ich dann halt per E-Mail dann wieder Kontakt aufnehmen kann, dass ich denen dann schreiben kann und dass sie mir dann halt Angebote für gewisse Karten halt machen können. Entweder, dass ich diese verkaufe oder damals halt verkauft habe. Ich war 2 Jahre jetzt im Ausland, bin jetzt seit 4 Monaten jetzt wieder in Deutschland. Aber früher, dass ich meine Karten halt darüber verkaufen konnte und dann in die USA verschickt habe. Versand war damals ja auch ein bisschen was komplizierter, aber war jetzt nicht ganz kompliziert. Und dass ich dann halt auch darüber einkaufen konnte. Also von privat. Die meisten haben das halt privat gemacht, nicht gewerblich in den USA.
So, ich bin jetzt gerade mal auf die Seite gegangen. Elite-Forum, die gibt es heute noch. Ja. Muss man vielleicht mal dazu sagen. Es ist ein klassisches Forum-Seite und nicht zu verwechseln mit Elite-Partner, weil da haben ja der Hennes und ich uns kennengelernt. Das wissen ja die wenigsten. Also der Hennes und ich haben uns zwar im Internet kennengelernt. Ich habe ihn damals angeschrieben bei Elite-Partner. Da habe ich gesehen, das ist jemand mit Niveau. Da habe ich gesagt, mache ich. So, jetzt bin ich bei Elite-Forum. Das heißt, jetzt für die Zuschauer hier, die jetzt nicht so tief drin sind, hier könnte ich jetzt richtig krasse, einzigartige Diskussionen, die wir hier beim 151-Podcast oder auf YouTube oder sonst, die treffen wir da nicht jeden Tag an, sondern hier ist Nerd-Veranstaltung, richtig?
Ja, ja. Also da bist du schon sehr tief im Hobby, wenn du dich da auskennst. Und das ist dann halt, wenn desto länger du irgendwas machst, egal ob das ein Hobby ist, Beruf, du willst halt immer mehr können. Du willst mehr wissen als die anderen. Das fordert dich irgendwie. Ne? Also ich wollte immer noch mehr wissen, noch mehr wissen. Und dann bist du halt irgendwann auf so einem Forum. Poke Beach wird ja nur über die aktuellen Sets, über ein paar alte Sachen gesprochen, aber ist nicht wirklich tief. Und Elite Forum, da bin ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Auf einmal war ich auf der Seite und hab dann halt darüber gelesen.
Und aber da bist du heute auch noch aktiv.
Ja, nicht mehr direkt aktiv. Ich musste jetzt einen neuen Account erstellen, weil wir waren halt aus Deutschland weg, hatten vorhin web.de-Account, der gekostet hat, hab diese E-Mail-Adresse nicht mehr, hab jetzt einen neuen Account erstellt und bin jetzt halt gepostet habe ich schon länger nichts mehr, ne. Ich habe mit ein paar Leuten geschrieben, da sind ein paar Deutsche, die dann auch russische Karten sammeln. Also ich war in Russland so direkt. Ein Starmie-Sammler, ein Eevee-Sammler, ein Pikachu-Sammler, den hatte ich dann halt diese Karten in Russisch dann halt, nachdem wir in Deutschland wieder waren, zukommen lassen. Den hatte ich das geschickt und darüber dann auch direkt Kontakt aufgenommen. Die posten ihre Sachen da auf ihren eigenen Foren, auf ihren eigenen Seiten, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, Beiträgen. Und da da hast du echt gewaltige Sammlungen. Also da sehe ich auch Sachen, die ich noch nie gesehen habe, obwohl ich halt schon jetzt 15 Jahre mit dabei bin. Auch was für mich manchmal neu ist.
Damit ihr so einen Eindruck habt, ich habe jetzt hier mal gerade wieder Bob Andrews Recherche und Archiv gemacht. Ich habe jetzt einfach mal so auf Cringe-Pokémon-Karten in so ein Thread geklickt, ne? Und da gibt es jetzt eine Sammlung nur an Arita-Karten, die Arita selber unterschrieben hat, aber mit einem Bild des jeweiligen Pokémons, das er dann nachgezeichnet hat, neben seiner Unterschrift. Und darum geht es jetzt, diesen gesamten Thread, ob das cringe ist oder nicht. So, das ist so, dass die Tiefe des Niveaus, das wir hier erreicht haben, das heißt, es geht jetzt nicht nur um, ach, zu unterschriebene Arita-Karte. Nein, es geht noch darüber, wenn er dann noch das Bisaflor dazu gezeichnet hat, ob dieses Bisaflor gut gezeichnet oder schlecht gezeichnet ist. Und dann nicht mehr weiter, sondern es geht dann noch weiter. Wie krass das denn jetzt wiederum, na, gut ist, schlecht ist, Cringe-Faktor. Also, das heißt, es sind hier einige Leute sehr, sehr tief im Hobby, sag ich mal. Sehr tief.
Ja, weil gerade von den Sketchkarten gibt es ja auch nicht so viele. Also ich kann mich, was war das denn für eine Messe? Gala TCG, glaube ich, wo Arita da war. Und da gab es ja, glaube ich, auch so zwei Stufen, die du dir kaufen konntest. Einmal eine Unterschrift auf der Karte oder nochmal Sketch mit dazu, was, glaube ich, nochmal ein Vielfaches teurer war. Also
heutzutage.
Wenn dann mit Sketch.
Genau. Also heutzutage bezahlt man sehr viel mehr dafür, für diese Unterschriften, was damals halt bei gewissen Events, wo Arita dann halt einfach mit nicht aufgetreten ist, wo der halt auch mit da saß und dann für einen ganz kleinen Dollarbetrag die Sachen unterschrieben hat. Nur für Aufwand, für Versorgung, der muss ja da rüberfliegen, dass er ein paar Sachen bezahlt bekommt. Aber was ich jetzt bei ein paar Sachen gelesen habe, $200 oder $500 für eine Unterschrift mit einem Sketch dazu, das sind halt schon Preise, ja. Das ist schon, würde ich mal sagen, dass das schon relativ teuer ist. Und das muss man sich halt dann halt auch überlegen, ob man das dann überhaupt, ob einem das wert ist, dass diese Person, ist egal wer das, welcher Illustrator das ist, das dann nachher dann auch unterschreibt. Weil du musst dann halt auch jemanden finden, das ist ja nochmal was Spezielleres, der diese Karte dann abkauft. Wenn du dann eine deutsche oder eine englische Karte hast, schön und gut, aber eine deutsche Karte mit Arita-Unterschrift, die wirst du halt sehr, sehr, sehr schwer wieder los. Also ist sehr illiquide. Wenn du eine japanische Karte hast, ein Glurak mit einer Arita-Unterschrift, wo der noch einen Sketch daneben gemalt hat, die kannst du bei eBay reinstellen und die geht ruckzuck, ist die dann auch für einen sehr, sehr hohen Preis, ist die dann weg.
Und aber ist sowas auch in deiner Sammlung für selten halt ein Faktor für dich?
Also ich selbst habe von Arita jetzt keine unterschriebene Karte. Ich habe jetzt nur von, das nennen jetzt viele Cringe, von Jason Page, das ist der
Sänger.
Der Sänger von dem englischen Themensong. Der war damals bei den B-Brothers, kennt ja bestimmt der eine oder andere. War der damals,
der ist ja überall.
Wo der dann halt damals dann unterschrieben hat, 2023 war das, kurz vor unserer Abreise. Und da hat ein Freund von mir das halt alles unterschreiben lassen, weil ich samstags arbeiten war. Samstags war der da. Und sowas ist in meiner Sammlung, aber das ist jetzt ja nichts Seltenes. Das ist auch eine Karte für meine eigene Sammlung, also das ist keine Karte, die ich jetzt verkaufen möchte. Das ist halt die Pikachu World Collection von 2010. Das ist die blaue Version, die gibt's noch in der grünen Version. Zeige ich mal ganz kurz. Die sind preislich halt auch alle extrem teuer geworden. Also bei mir im Kopf, da sind immer noch die alten Preise von 2019. Nur wir befinden uns mittlerweile bei gewissen Karten im vierstelligen Bereich. Und deswegen meine Sammlung. Ich habe schon verschiedene Apps nachgeschaut, worüber ich diese tracken könnte. Einige von diesen Karten kannst du nirgendwo tracken, weil die gibt es halt auf einigen Plattformen halt gar nicht. Die gibt es einfach nicht. Die werden halt nicht mit aufgenommen, weil die halt eine gewisse Druckauflage nur haben. Und das ist dann halt zu uninteressant beziehungsweise zu viel Arbeit, dass die diese da einpflegen.
Und jetzt hast du gesagt, Chinesisch kommt neu dazu. Das passt ja so gar nicht. Ne? Also vorher sagen, verstehe ich total, Denkweise, ich gehe komplett in die Nische. Ich gehe da, also Leute, ich kann, also ich, wie gesagt, ich bin doch immer völlig baff. Und jetzt sagst du aber, Moment, bei Chinesisch bin ich auf einmal wieder mit im Spiel. Was ist jetzt das Besondere, was du geil findest an Chinesisch?
chinesisch nicht allgemein, sondern weil das jetzt auf ein Anime bezogen ist, diese Flugkapitän Pikachu aus dem Jampack 1. Da gibt es ja halt diese ganz günstigen Karten, wo ich immer noch denke, also ich bin ja Single Cards, also ich habe immer sehr viel mit Einzelkarten gehandelt, gekauft, längere Zeit gehalten, verkauft. Und das ist momentan mit den chinesischen Karten, mit Jampack 1, mit dem Flugkapitän Pikachu oder mit Jampack 2, mit den Evolutions. Da gibt es halt immer noch diese Karten für 2 Cent, für 5 Cent, für 10 Cent, also für sehr, sehr, sehr geringe Preise. Und das finde ich momentan sehr, sehr interessant, weil das halt immer auch mit exklusiven Holos ist oder auch mit diesem rosa Stamp mit drauf. Und Flugkapitän Pikachu, muss nochmal gerade ganz kurz einen anderen Ordner zeigen, da habe ich jetzt angefangen, diese ganz günstigen Karten Flugkapitän Pikachu zu kaufen. Das sind halt die Karten, die bekommst du auch überall auf dem Flohmarkt. Ich bin öfters auf Flohmärkten, jetzt momentan halt nur zum Einkaufen. Und diese Karten kosten halt nichts. Manchmal 10 Cent, manchmal auch nur 5 Cent. Und diese Karten sind noch landesexklusiv, also China-exklusiv. Und es ist in Bezug auf ein Anime. Und das sind halt Karten, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass die in näherer Zukunft, also 2 bis 5 Jahren, dann halt doch einen Preisanstieg erleben könnten. Weil die Kinder, die jetzt halt damit dann halt groß werden, werden dann halt eventuell in 2 bis 5 Jahren halt sagen, oh, damals gab es so eine coole Flugkapitän Pikachu-Karte, die hat damals gar nichts gekostet. Was auch so ein Punkt ist, wenn Karten nichts kosten, ist gar kein Interesse da. Das ist meistens, das Interesse steigt dann halt erst mit dem gewissen Preis, also meistens 2-stellig, über 10 Euro wird das erst interessant. Alles darunter ist halt, interessiert kein Schwein. Obwohl du dann halt von 2 Cent hoch auf 10 Euro hast du halt 9,98 Euro, hast du dann halt nicht direkt gewinnen, ne? Musst du versteuern und ganzen Zusatzsachen, ne? Verpackungslizenz und AGBs und Rechtskram musst du alles bezahlen. Aber trotzdem hast du dann halt eine sehr, sehr hohe Gewinnmarge an Single-Karten. Und die kannst du dann halt, davon kannst du dann 200, 500, 1000 Karten kaufen. Musst halt gucken, wo du die herbekommst. Aber wenn du öfters auf Flohmärkten bist, mittlerweile gibt's auf jedem Flohmarkt mehrere Stände davon oder auch bei Card Market, wo dann ein Verkäufer dann vielleicht aus Italien oder sonst irgendwo, kannst du auch anschreiben, der dann davon 120 Stück gelistet hat. Dann schreibst du den an, hör mal, hast du noch mehr davon? Wie machst du? Können wir irgendwie was machen? Können wir im Preis was machen? So, dann schreiben die natürlich, ja, können wir machen. Machen wir dann 20 Euro inklusive Versand, dann kriegst du dann 150 Karten und gut ist. So. Und so kommt man dann halt nachher doch an relativ größeres Geld durch Bulk-Karten. Und deswegen finde ich das Chinesische momentan sehr, würde ich mal sagen, attraktiv. Weil da denke ich, dass da sehr hohe Gewinnmargen später drin sein werden. Das ist, ich bin allgemein Single-Card, also Sven's Collectibles war das damals, einer meiner Shops. Ich bin dann halt auch damals dann halt, wie in diese Karten, das sind jetzt die Glassbirds, da habe ich noch eine ganze Top-Trainer-Box voll. Das sind Karten, die sind nicht Europa-exklusiv, die gibt es ja auch auf Japanisch. Das ist ja die Secret-Rare-Karte aus, ich weiß gerade nicht, aus welchem Set das ist, Sky Legend. Und trotzdem sind diese Promos, die waren damals halt für 2 Euro sealed zu haben. Keiner wollte diese Karten kaufen. Wir sind jetzt ein ganz anderes Thema, aber damals waren halt diese Karten dann halt für auch einen sehr, sehr geringen Preis zu kaufen, wo man dann halt relativ schnell dann jetzt auch Gewinn mitmachen konnte. Die englischen gingen jetzt vor einem Monat für knapp 100 Euro und die deutschen gingen jetzt für um die 50 Euro. Und das von 1,50 Euro von den deutschen oder 2 Euro von den englischen, hast du halt eine sehr hohe Gewinnmarge. Und so habe ich mal meine Sammlung dann halt auch finanziert. Ansonsten, ich bin Maler, ich könnte mir diese gesamten Sachen sonst auch gar nicht leisten, weil das halt sehr, sehr, sehr große Beträge sind. Nur so kommt man dann halt nach und nach an sein Geld. Klar ist das alles mit Aufwand verbunden, aber heutzutage sagen ja auch viele, einkaufen, jetzt kaufen, die Karte steigt, die Karte wird teuer, die Karte wird kaufen. Aber das Verkaufen, das hat auch ein bisschen was, ne? Also irgendwie ist das cool, aber das hat auch mit sehr viel Arbeit zu tun. Bei eBay zum Beispiel, du musst eine Verpackungslizenz haben, wenn du verkaufst oder wenn du verschickst. Du musst dann halt die Rechtstexte haben, dann musst du dich um gewisse AGBs kümmern, du musst um sehr, sehr viele Sachen kümmern. Und das wird dann halt nachher nochmal versteuert. Also 2 Euro kaufen, 98 Euro oder 100 Euro verkaufen, 98 Euro Gewinn habe ich nicht in der Tasche. Ja, da kommen noch Abzüge. Das sind alles noch Abzüge, dann hast du nachher, weiß ich nicht, 65, 70 Euro. Ne, was mehr wahrscheinlich. Aber das hast halt nicht die gesamte Summe dann nachher in der Tasche. Und das mit den Glassbirds, also mit der SM210, das war jetzt auch mal eine Ausnahme. Das Green Ninja oder Quajutsu Goldster habe ich noch einige. Das sind halt alles Karten, wo es mir mehr oder weniger klar war, dass diese Karten halt irgendwann im Preis steigen werden. Und deswegen habe ich auch so eine große Pikachu-Sammlung, weil da sind auch Karten, die haben damals halt nichts gekostet. Ich muss mal gerade gucken, ob ich irgendwo welche Preise draufgeschrieben habe. Natürlich nicht. Wie jetzt hier, die kennt ja Andreas vielleicht. Ja, das ist die Pikachu Adidas Promo, Team Japans Pikachu. Die ist damals in einer Zeitschrift in Japan erschienen, 2014, ja, 2014. Diese Zeitschrift mit dieser Pikachu-Karte konntest du damals für $12, Umrechnungsfaktor, weiß ich nicht mehr genau, $12 konntest du die plus Versand, konntest du 1000 Stück bestellen. Ich habe mir davon 2 Stück bestellt von diesen Zeitschriften. Eine Pikachu-Karte hatte ich dann verkauft irgendwann und das ist die einzige, die ich habe, die ich jetzt noch habe. Aber das sind halt Karten immer nur für meine Sammlung gewesen. Der Hintergrund war niemals bei mir, diese Karten jetzt damals kaufen und viel teurer verkaufen. Das mache ich nur mit diesen Promokarten, mit den neueren Karten. Diese ganzen alten Karten, das ist alles meine private Sammlung. Die private Sammlung, wie gesagt, habe ich halt mit diesen ganzen anderen Promokarten bezahlt. Weil das geht schon ins Geld. Ne? Also jetzt mittlerweile haben wir 3 Kinder und das kostet halt alles viel Geld immer. Und da hast du
das heißt aber, um nochmal zu der Ausgangsfrage zu kommen, so in chinesische Karten gehst du wirklich nur auf den Balk. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel total gedacht, also gerade so wie du sammelst, musste ich doch das Mew, das da in einer Auflage von 1000 oder sowas ist, musste ich doch total anziehen.
Ja, und dann könnt ihr natürlich nachher, wenn der Podcast vorbei ist, natürlich erst im Elite-Forum mal schauen, wie viele Fakes davon gibt. Ja, du kannst diese Fakes gar nicht mehr, also diese Fälschungen davon gar nicht mehr auseinanderhalten. Du kannst es nicht, du siehst kaum noch einen Unterschied. Und deswegen ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass du eine Fälschung kaufst. Das gibt's 1510 Stück gibt's davon nur. Die sind jetzt ja, weiß ich gar nicht, was die jetzt mittlerweile kosten. Kosten jetzt einiges. Aber es gibt zu viele Fälschungen davon. Und das ist das Risiko, dass wenn du jetzt heute eine Raw-Karte, also eine nicht gegradete Karte kaufst, dass du die dann halt irgendwann graden lässt und dann kommt irgendwann raus, dass das gar keine echte Karte ist, wo du dann halt einen Riesenverlust dann mitmachst. Das ist halt eine gefälschte Karte. Und ich habe sehr viel auch mit anderen Leuten zu tun, nicht nur Elite-Forum, auch jetzt im direkten Umkreis. Diese Fälschungen, die sind mittlerweile so gut, auch von Base-Set-Karten, meistens englische, weil deutsche sind halt nicht so besonders. Du kannst keinen Unterschied erkennen. Da musst du schon, ich habe mir jetzt bei Amazon so eine Lupe bestellt, so eine digitale Lupe, wo du dann halt die Ecken drunter erkennen kannst, dass du eine gleiche Karte daneben legen musst, um überhaupt einen Unterschied zu erkennen. Weil wenn du beide Karten raw nebeneinander in der Hand hast, auseinander, also nicht direkt zusammen, auseinander, da kannst du keinen Unterschied mehr erkennen. Obwohl das eine halt eine Fälschung ist, was dann nachher PSA feststellt oder Beckett oder egal wer. Und der andere ist halt eine echte Karte. Das ist halt sehr, sehr viel Betrug mittlerweile. Also nicht jetzt mittlerweile, also schon seit knapp 5 Jahren jetzt im Kartenbusiness. Und es wächst halt weiter. Es wächst alles immer weiter. PSA-Karten. Ne, mit dem Schwarzlicht. Immer bevor du eine PSA-Karte kaufst, immer mit der Schwarzlichtlampe überprüfen. Ich habe schon so viele Karten bekommen. Da oben, das leuchtet dann so Gelblicht in allen PSA-Logos. Ganz viele Karten haben das halt nicht. Das sind dann gefälschte Karten. Oder Card-Swap. Slab wurde geöffnet, Karte wurde rausgeholt, wurde eine andere Karte reingesteckt, dann in diese Kunststoffhülle, in dieses Sleeve wieder reingesteckt und so wird die Karte verkauft. So, dann bist du irgendwann zu Hause, holst sie aus der Sleeve raus und Karte fällt raus. So, diese Person triffst du wahrscheinlich nie wieder, weil du das halt bar gekauft hast, wo dann halt einiges an Geld dann halt auch weg ist. Auch wenn es nur 100 Euro ist, ist halt auch eine Summe für Trophy-Karten. Ne? Also ist halt immer scheiße Betrug. Und deswegen halte ich halt von diesen chinesischen, von dieser Mew-Karte, was du gerade erwähnt hast, halte ich doch eher Abstand, weil ich kann das nicht unterscheiden. Und das ist nicht, dass du jetzt nach China fährst, du gehst in den Shop, suchst dir eine von den 10 Stück, die da liegen haben, aus, sondern ich bin dann in Deutschland, ich bestell mir die aus China, Versandwegrisiko und dann halt das Risiko, dass das nachher gar keine echte Karte ist. Und das ist mir das Risiko dafür nicht wert.
Okay, spannend. Total spannend. Also wir halten erstmal fest, du bist der Wolf of Pokémon, weil du mit Penny Stocks quasi, also mit Bulk, machst du die Wertsteigerung, indem du die Masse, du kannst natürlich auch nichts verlieren, weil du ja gar nicht so krass einkaufst. Das heißt, ich kaufe jetzt, sag ich mal, en masse chinesischen Bulk. Der kostet ja nun wirklich nicht so viel. Und dann sagst du, okay, die Logik ist, ich lasse das 5 bis 8 Jahre liegen, vielleicht auch nur 4 oder so. Und dann müssen die Karten ja nur mal hochgehen auf 10 Euro. Das wäre ja, sag ich mal, ein abartiger prozentualer Gewinn. Und die listet man dann dementsprechend auf eBay und auf Cardmarket und sagt, the time is now, Nachfrage ist da, weil Leute, du hast vorhin gesagt, spezifisch sammeln und sagen, sie möchten alle die Pikachus haben. Wenn der Henners jedoch öfter in die Kamera seine Pikachus hält mit dem Fußball, mit der Adidas und so weiter und so fort, gehst du davon aus, irgendwann werden die so nachgefragt, ne, dass das dann halt dementsprechend sehr, sehr viel Geld auch sein könnte. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Ist ja auch so im Kleinen mit Tag-Team-Karten und mit Trainer-Gallery-Karten passiert, wo man das machen kann. Da muss man aber nur, sage ich mal, en masse auf die Karten gucken, die man nicht will. Das heißt, du gehst auch wegen Fälschung und so nicht auf die teuren Karten. Du nimmst halt die geringeren, dann ist die Fälschung, warum sollte die jemand fälschen? Die sind ja nichts wert. Da hast du die Echtheit mit drin und gleichzeitig sagst du, darüber mache ich Gewinne und dann hole ich mir meine Special Trophy-Karten von dem Geld und bist quasi weiterhin in dem Plus. Richtig verstanden, oh, ne? Geil.
Ganz genau. Genau, mit diesen Tech-Team-Karten.
Kreativ. Also, sehr kreativ finde ich das alles. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch nerdiger sammelt und noch tiefer und noch weiter. Also ich glaube, wir sind hier schon sehr, sehr nah dran. Also, wenn ich jetzt überlege an unsere Gäste, Hennas, die wir so hatten, nicht ansatzweise, dass jemand so nerdig gesammelt hat. Also, wir haben den Team Garatina gehabt, glaube ich, der sehr hochklassig gesammelt hat, so würde ich das immer sagen, und sagt, ja, ey, ich nehme the best of the best so, oder das teuerste vom teuersten gerade, je nachdem, wie man es sieht. Aber, dass man so in der Nische der Trophy Cards auf Japanisch sammelt, das schreibt man in die Kommentare, ob ihr da wirklich sammelt. Ne? Also nicht nur, ihr habt eine Karte und so, das meine ich nicht, sondern sagt, nee, also meine Nische ist tatsächlich, was weiß ich, ich komme ja nicht mal drauf. Ich habe nicht mal eine Idee, Hennas.
Ja, aber also vor allem ja auch Trophy Cards. Also ich kenne, glaube ich, kaum einen anderen Trophy-Sammler. Ab und zu siehst du mal bei YouTube jemanden, der dann vielleicht mehr auf die Trophy-Karten geht. Aber so in Persona ist Sven jetzt eigentlich so der Erste, wo ich sage, der geht wirklich rein auf Trophy-Karten. Und das ist natürlich ein super nischiger Bereich in dem nischigen Hobby.
Mega. Ja, also in Deutschland gibt es nicht viele. Ein paar gibt es bei mir im Freundeskreis. Aber es sind halt wirklich, wirklich wenige. Und wenn man halt die alten japanischen Zeitschriften, die kann man mittlerweile auch digital durchblättern. Und dann stößt man halt immer wieder auf diese Grand Party Karte. Das ist eine, die wurde damals bei den, wie heißen die jetzt nochmal hier, bei den Card Buddies war auch ein Sammler. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie der hieß. Der hat auch 2 Stück von den Karten gehabt. Da kamen auch einige Kommentare, was ist das für eine Karte? Jeder kann sich heutzutage alle Informationen selbst über diese Karten ziehen. Card Market, einfach auf Einzelkarten gehen und dann auf Älteste zuerst. Und dann werdet ihr Karten sehen, die habt ihr noch nicht gesehen. Und preislich sind diese Karten halt verhältnismäßig, also die sind schon teuer, aber jetzt nicht verhältnismäßig mit den Sachen zu heute. Wie ein Umbreon, VMAX. Das ist für mich, brauche ich nicht, überhaupt nicht. Latias GX, schöne Karte. Ist für bei mir im Kopf ist es immer noch diese 4-Euro-Karte von damals. Ja, das war auch eine Karte, die Bulk-Karte, das normale GX-Karte, das ist so, es ist für mich nichts. Das ist immer ein großer, großer Unterschied. Viele verstehen das auch nicht. Bei Instagram habe ich ja schon verschiedene Berichte bekommen, warum ich so denke, die wollen dann halt die Logik dahinter. Und bei mir hat das halt einfach mit diesen gewissen Events zu tun, dass diese Karten nur auf diesen gewissen Events verteilt worden ist. Also ich habe jetzt einen Teil von diesem Event, was man halt nicht wiederholen kann, weil es ist ja Vergangenheit.
Also, aber jetzt hast du gesagt,
ja, sorry.
Ja, lass mich noch eine Frage stellen, bevor du dann zusammenfassen kannst. Du sagst ja, du warst jetzt bei den Card Buddies, da hatte auch jemand Trophy-Karten mal mit dabei, wenn wir die so nennen. Im ja, weiteren Sinne, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also, oder eine Event-Exclusive-Karte. Ist es dann auch so, wir sind ja immer so sehr auf Community-Aspekt bedacht, dass du dann auch viel vor Ort tatsächlich tauschen kannst? Oder sprechen wir hier in der Nische wirklich rein von einem Online-Geschäft?
Also ich habe ein paar Leute kennengelernt im Shibuya Store in Köln, die auch Interesse an diesen Karten haben. Da sind aber nicht wirklich viele Leute, die dann halt im vier- oder fünfstelligen Bereich einkaufen, verkaufen, traden. Es gibt ein paar, aber nicht viele. Meistens kriegt man dann eine Telefonnummer, hier ruft den mal an. Dann rufe ich mal an, sage ich, ich bin der und der, guck mal hier, die und die Karte habe ich, hast Interesse dran, können sie dann in Köln treffen. Und dann kann man sich halt dazu eine Trade dann verabreden, was bis jetzt halt noch nie wirklich stattgefunden hat, beziehungsweise es wurde dann halt nicht, die kamen nicht auf die jeweiligen Kartenwerte mit den Bulk-Karten oder wurde mir das Giratina Altart angeboten, was für mich aber dann halt kein Wert hat.
Ja, wild. Also, ich fasse mal zusammen. Also, für Leute, die heute, sag ich mal, nach Investment-Tipps geguckt haben, klack, chinesisch hatten wir chinesischer Bulk. Für Leute, die das Gefühl hatten, Mensch, also ich bin ja richtig nerdig unterwegs, ich habe auch ab und zu schlechtes Gewissen, Leute bezeichnen mich als Nerd. Haha! Leute, jetzt könnt ihr immer sagen, hört euch diese Folge an. Da gibt es noch Leute, die sind noch nischiger, noch nerdiger, noch tiefer. Wir gehen jetzt auf die Suche nach jemandem, der sagt, sowas Ähnliches habe ich auch. Den wollen wir auch gerne im 151-Podcast haben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Sven, lieben, lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass du es hier alles so vorbereitet hast, dass du diese ganzen Karten auch jetzt alle vor dir da gestapelt hast, gemacht hast, dass wir auch sehr viel sehen konnten. Wir haben das dann ja auch alles, glaube ich, ganz gut durchgekriegt. Wir haben mal eine ganz andere Nische bedient. Es war mal eine ganz andere Folge. Du hast definitiv nämlich nicht das erzählt, was alle erzählen. Finde ich mega geil. Finde ich total großartig. Folgt mal dem Sven. Kauft bei dem Sven ein. Kauft dann richtig, richtig krass diesen chinesischen Bulk in 5 Jahren. Und er hat es euch nämlich heute schon gesagt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Sven, du darfst alles sagen, was du möchtest. Nur nicht vielen Dank für die Einladung. Und kannst hier irgendwas in die Community sagen, was du schon immer mal sagen wolltest in einem Podcast. Aber davor sagt der Henners noch irgendwas, weiß nicht, muss ich bei irgendjemandem entschuldigen? Ich weiß es gar nicht. Insofern, ich sag tschüss, bis dann, ciao.
Das sollte jetzt nicht der neue Standard werden. Ich fand es auch sehr spannend. Ich zähle mich, glaube ich, auch dazu, sehr breit aufgestellt zu sein in Pokémon. Aber also in der Nische, holla die Waldfee, also einfach krass, was wir da heute für einen Einblick bekommen haben. Und ja, ich glaube, ich muss das erstmal noch verarbeiten. Sven, die Schlussworte gehören dir.
Ja, bedanken. Schaut mal bei Single Card Showdown 1 auf Instagram. Ich habe auch einen YouTube-Channel, damals gegründet, 2023. Ich habe da fast nur Shorts-Videos, meistens halt mit japanischen Schriftzeichen. Da sind immer noch sehr viele Karten, die halt heutzutage auch noch niemand kennt. Die sind natürlich mittlerweile etwas teurer geworden, aber trotzdem kann man da Karten sehen, die man halt nicht überall sieht. Schaut einfach mal bei Card Market nach den ältesten Karten und vor allen Dingen schaut nicht auf den PSA Pop Report, ne? Also auf die 8er, 9er, darauf nicht achten, gar nicht, ne? Also wenn euch eine Karte gefällt, kaufen, aber nicht, weil die Mehrheit das sagt. Hört nicht auf alle YouTuber, sag ich mal, ne? Kauft nur das, was euch gefällt. Nur so könnt ihr eure Sammlung dann halt einzigartig machen. Ansonsten tausend Dank.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.